Herzlich willkommen in einer weiteren Folge des Corona-Helden-Podcasts. Mein heutiger Gast ist Pascal Heinrichs, Gründer von meinbafög.de, elterngeld.de und coronagelder.de. Wir wollen heute über coronagelder.de sprechen, natürlich auch so ein bisschen was zum Background von Pascal erfahren. Und dazu begrüße ich erstmal ganz herzlich Pascal.
Hi.
Pascal, du hast vor kurzem die Seite coronagelder.de ins Leben gerufen. Die Webseite, die bietet den Unternehmen eine Möglichkeit, Erstattungsansprüche nach dem Infektionsschutzgesetz prüfen zu lassen, das ja zurzeit in aller Munde ist. Und ja, eine gute Anlaufstelle darstellt, um mögliche Erstattungsansprüche prüfen zu lassen, wenn beispielsweise die Unternehmen ihren Betrieb schließen mussten oder anderweitige Maßnahmen treffen mussten. Wie bist du denn auf die Idee mit der Webseite coronagelder.de gekommen?
Also die Idee hatte an sich gar nicht ich selber, sondern die hatte einer meiner Mitgründer, der Alexander Rodosek. Das ist so, dazu muss man wissen, mein BAföG und das Elterngeld habe ich nicht alleine aufgebaut, sondern wir sind insgesamt drei Gründer. Das ist einmal der Alexander Rodosek, der Philipp Leitzke und eben ich. Und der Alexander, der ist Wirtschaftsjurist und betreut bei uns diesen ganzen Legal-Teil. Und auch Finance, weil er einen Bachelor in Steuerrecht hat und jetzt gerade noch den Master gemacht hat, den WP-Master an der TH Köln. Kommt also auch bei der rechtlichen Sache so mehr aus dem Steuerrecht. Und er ist quasi so mehr zufällig über das Infektionsschutzgesetz gestolpert. Hat dann uns vorgeschlagen, also hat uns einen kurzen Pitch gemacht, hat gesagt, hier Jungs, hab im Infektionsschutzgesetz den Paragraphen 56 entdeckt, seines Erachtens nach trifft der Paragraph für alle Betriebe zu, die jetzt schließen mussten. Dann haben wir nochmal ein bisschen recherchiert, weil es ist so, der Paragraph 56 Infektionsschutzgesetz, der ist praktisch, seit es den gibt, nie wirklich angewendet worden. Also das einzige Mal, wo der angewendet wurde, so in einem größeren Umfang, war 1980 zur AIDS-Krise. Und dazwischen ist der im Jahr so, ich habe keine genauen Zahlen, aber sporadisch, also an einer Hand abzählbar, angewendet wurden, zum Beispiel für Ärzte, die mit übertragbaren Krankheiten sich infiziert haben und deswegen ein Berufsverbot ausgesprochen bekommen haben. So, da ist eigentlich der Anwendungsfall für den Paragraphen 56. Dass jetzt eine Pandemie gibt, wo der Paragraph auch drauf zutrifft, haben die Leute, die sich den ausgedacht haben, wahrscheinlich auch nicht gedacht, aber so ist es jetzt nun mal. Und ja, dann haben wir ein bisschen recherchiert, oder der Alex eher gesagt, und hat dann auch Quellen gefunden, die quasi seine Annahme bestätigt haben. Natürlich jetzt nicht in dem Wortlaut, weil das, wie gesagt, einfach in dem Zusammenhang noch nicht gab. Und als wir coronagelder.de gestartet haben, war das ja auch ziemlich am Anfang der Pandemie. Also ich glaube, montags oder so wurden die Betriebsschließungen sind ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich schnell durchgeführt worden. Aber der Montag, nachdem dann in allen Bundesländern, sag ich mal, der Laden dicht war, haben wir dann eigentlich direkt Freitag angefangen, die Sachen zu implementieren. Das ist jetzt so, also dann vor 2,5 Wochen, ne? Dann haben wir 3 Tage daran entwickelt und sind dann direkt online gegangen. Ja, so ist eigentlich die Geschichte dahinter.
Das Infektionsschutzgesetz, das ist ja gerade was den Paragraphen 56 angeht, ist es ja nochmal novelliert worden. Habt ihr diese ganzen, sag ich mal, Neuerungen dann auch entsprechend auf eurer Webseite berücksichtigt?
Das ist, wir pflegen die Seite. Dazu muss man sagen, wir haben das wir betreiben coronagelder.de oder wir haben das gemacht, nicht um damit Geld zu verdienen oder mit irgendwelchen Profitabsichten, sondern einfach nur, weil wir den Betroffenen helfen wollen. Wir kennen selber viele Gastronomen. Ich glaube, jeder hat ein Lieblingsrestaurant, jeder hat eine Lieblingsbar. Viele Leute oder viele Menschen haben Freunde, die in der Gastronomie arbeiten oder sind vielleicht sogar mit dem Besitzer von ihrem Lieblingsrestaurant befreundet oder mögen den. Und so war eigentlich auch der Hintergrund bei uns. Und deswegen investieren wir da natürlich jetzt nicht so viel Zeit rein wie in unsere bisherigen Produkte. Also man muss schon sagen, wir haben halt in der Zeit der Entwicklung haben wir die Entwicklung unserer Produkte eigentlich hinten angestellt. Aber jetzt, wo das quasi online ist, reagieren wir noch auf Änderungen. Jetzt ist ja auch eine besondere Zeit, wo ja irgendwie gefühlt täglich neue Gesetze erlassen werden oder Änderungen. Die probieren wir natürlich auch alle möglichst schnell dann umzusetzen.
Jetzt ist es so, dass die Erstattungsansprüche nach dem Infektionsschutzgesetz ist ja ein Teilbereich, wie der Staat beispielsweise die Gastronomen beziehungsweise ja andere Branchen der Wirtschaft unterstützt. Jetzt gibt es aber auch andere Fördermittel, Kredite von der KfW, Zuschüsse. Habt ihr langfristig oder auch kurzfristig vor, euer Geschäftsmodell weiter auszuweiten, also weitere Fördermittel, also weitere mögliche Fördermittelansprüche über eure Webseite prüfen zu lassen?
Nee, also das ist nicht geplant, das war ganz klar. Also der Grund, warum wir das, den Paragraphen 56, sag ich mal, digitalisiert haben oder online zugänglich gemacht haben, war ganz klar, weil wir gesagt haben, die betroffenen Betriebe, also bei Gastronomen, Bars, Fitnessstudios etc., das sind jetzt keine Branchen, die irgendwie krasse Gewinne einfahren und sich deswegen Rücklagen bilden können. Deswegen haben die ja jetzt gerade diese finanziellen Probleme. Und es gibt zum Beispiel eine Studie von JP Morgan aus dem Jahr 2018, die ist jetzt für den amerikanischen Markt, aber die sagt, dass 50% der amerikanischen Gastronomiebetriebe haben Rücklagen für 16 Tage. Das heißt, die können ohne Geldeingang 16 Tage überleben. Und das wird jetzt bei deutschen Betrieben nicht anders sein. Das heißt, denen ist nicht geholfen, wenn die jetzt sich einen KfW-Kredit oder so beantragen können, weil diesen Kredit, den müssen die auch irgendwann wieder zurückbezahlen. Und das hat ja jetzt schon einen Grund, dass die keine Rücklagen haben. Und deswegen ist es utopisch zu sagen, okay, beantragt mal hier einfach schnell einen Kredit, damit ihr Personalkosten, Miete, andere laufende Kosten, euren eigenen Lebensunterhalt finanzieren könnt. Und dann schauen wir einfach mal in 3, 4, 5 Jahren, wie ihr den zurückbezahlen könnt. Also das ist einfach, das macht überhaupt gar keinen Sinn und ist für die betroffenen Betriebe auch keine praktikable Lösung. Natürlich ist das nett gemeint, dass man sagt, okay, hier habt ihr die Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen. Aber was ist dann, das Resultat ist dann, dass dann in 3, 4 Jahren die Unternehmen eventuell sowieso schon verschuldet sind, aber danach noch mehr verschuldet sind. Und dann, die sind ja auch nicht als GmbH oder UG meistens organisiert, sondern in der privaten Haftung. Das heißt, die können dann da alle Privatinsolvenz anmelden. So. Und eigentlich schlittern wir dann da von einer Krise direkt in die nächste, was ja nicht das Ziel sein kann. Deswegen wir gesagt haben, okay, die einzige praktikable Möglichkeit ist einfach Entschädigungsansprüche geltend zu machen. Und auch, wenn das Geld jetzt eventuell nicht sofort kommt, dann aber zu wissen, okay, ich habe die Antragsfrist eingehalten und kann dann darauf hoffen, dass ich meinen Anspruch trotzdem geltend gemacht habe und dann das Geld bekomme, wann auch immer das sein mag. Ne? Und wenn ich den Betrieb bis dahin schließen musste, ist das immer noch besser, als wenn man danach mit 100.000 Euro verschuldet ist. Ne? Also zumindest unsere
Gibt es denn schon bestimmte Erfahrungswerte, wie schnell die jeweiligen Antragsteller die jeweiligen Gelder auf ihr Konto überwiesen bekommen. Geht das relativ zügig?
Nee, also da haben wir ehrlich gesagt noch gar keine Erfahrungswerte, dass also dadurch, dass das wie gesagt gar nicht für den Zweck gedacht war, sind natürlich die also man muss das beantragen bei den Gesundheitsbehörden der jeweiligen Länder. Also oder anders gesagt, die Kette ist so, die Bundesländer bestimmen, welche Gesundheitsämter zuständig sind. Und man muss das dann bei seinem zuständigen Gesundheitsamt beantragen. Und diese Gesundheitsämter, die Leute, wie gesagt, in Deutschland ist eine Handvoll von Leuten, haben da bisher Entschädigungen beantragt. Die sind da gar nicht dementsprechend besetzt. Aber das war ja auch die Idee hinter unserem Tool, dass wir quasi eine Vollständigkeit des Antrags liefern, also alle Formblätter, alle Nachweise, das richtige zuständige Amt, dass da nicht ein Aufwand für eine Mehrkommunikation stattfinden muss. Aber natürlich ist die, ich sag mal, die Personaldecke da in den Gesundheitsämtern jetzt nicht dementsprechend vorbereitet, dass da tausende Leute ihren Antrag stellen. Deswegen kann man das jetzt einfach nicht sagen. Da muss man jetzt einfach mal ein paar Wochen warten, bis dann die ersten Bescheide wieder zurückgegangen sind.
Jetzt ist ja deine Webseite coronagelder.de genauso wie mein BAföG.de und elterngeld.de die Tech-Lösung. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz durch den Prozess führen, wie der jeweilige Betroffene seinen Anspruch auf Erstattungsansprüche über eure Webseite ermitteln kann.
Also bei coronagelder.de wird man durch ein Interview geführt. Da werden quasi alle, wird erstmal getestet, ob man überhaupt Erstattungsansprüche nach § 56 hat. Wenn man keinen Erstattungsanspruch hat, dann teilen wir mit, aus welchem Grund man keinen Erstattungsanspruch hat. Wenn man Erstattungsanspruch hat, dann teilen wir mit oder sagen wir, welche Formblätter ausgefüllt werden müssen, stellen die Formblätter bereit, sagen, welche Nachweise anhand von den Angaben, die man getätigt hat, man der Gesundheitsstelle, Behörde mit einreichen muss und sagen dann noch, wer die zuständige Stelle ist, mit Anschrift, Telefonnummer, E-Mail etc., wo man dann alles ausgefüllt, unterschrieben mit den jeweiligen Nachweisen hinschicken muss. So ist der Prozess bei coronagelder.de. Das dauert, also den Test zu machen, dauert eine Minute, zwei, wenn überhaupt. Und dann kann man eigentlich auch schon direkt die Formblätter ausfüllen und abschicken, ne?
Die Formblätter, die beziehungsweise den Antrag mit den Formblättern, den schickt der jeweilige Antragsteller direkt an die zuständigen Stellen oder übernehmt ihr das?
Nee, das muss jeder Antragsteller selber machen. Das ging einfach in der Kürze der Zeit nicht. Also wir haben das ja in drei Tagen quasi aus dem Boden gestampft, diese Plattform, und haben dann gesagt, okay, den Leuten ist überhaupt schon geholfen, wenn die wissen, die haben einen Anspruch und man denen sagt, was die alles dann einreichen müssen, um ihren Anspruch geltend zu machen, aber das Ausfüllen und Wegschicken, das muss dann schon noch jeder selber machen.
Jetzt hast du ja schon eingangs gesagt, dass du die Plattform nicht komplett alleine auf die Beine gestellt hast, sondern dass da ein Team dahinter steht. Vielleicht kannst du uns doch mal ganz kurz einen Einblick geben, wer die einzelnen Leute in deinem Team sind und welche Kompetenzen die auch in das Team einbringen.
Ja, dann fangen wir, glaube ich, am besten mal mit dem Alex an. Der Alex ist, wie gesagt, bei uns der Kopf hinter dem ganzen Legal-Part. Also ist selber Wirtschaftsjurist, hat, wie gesagt, Steuerrecht studiert, hat jetzt seinen WP-Master gemacht, kommt also mehr aus dem Steuerrecht. Da sind auch seine Kompetenzen, Steuerrecht, Controlling, das macht er. Der Philipp, der ist IT-Berater gewesen, ursprünglich vor meinem BAföG und das Elterngeld. Das heißt, der bringt das ganze Methodische mit, wie man Projekte managt, macht die ganze Kommunikation mit Partnern. Und ich bin selber Informatiker, habe 4 Jahre als IT-Berater gearbeitet in verschiedenen Projekten und großen Unternehmen. Und ja, das ist, sag ich mal, das Gründerteam. Dann haben wir noch verschiedene Angestellte in den einzelnen Bereichen, also Juristen, Informatiker und diverse andere Kompetenzbereiche, die so quasi da drumherum spielen. Aber das sind die, glaube ich, wichtigsten Personen, die man kennen muss.
Wie hast du denn diesen Bereich Legal Tech für dich entdeckt? Also du hast ja mit meinbafög.de angefangen, sozusagen als erste Legal Tech Plattform. Wie bist du denn in diesen Bereich reingekommen? Also hast du praktisch über deine weiteren Teamkollegen, die jetzt auch bei dem Projekt Corona-Gelder, die dabei sind, schon frühzeitig irgendwie Berührung bekommen mit dem Legal Tech Bereich, oder bist du irgendwie anderweitig darauf gekommen?
Ja, das war eigentlich mehr Zufall mit meinem BAföG. Also der Alex, Philipp und ich, wir kennen uns schon seit wir 16 sind. Wir haben zusammen Abi gemacht. Wir sind jetzt 28, also schon über 12 Jahre. Und mit meinem BAföG, die Idee kam eigentlich so, weil wir halt, ja, ich glaube so wie jeder, also nicht wie jeder, aber wie viele halt angefangen haben zu studieren, BAföG beantragt haben. Und da ist uns halt aufgefallen, wie kacke dieser Prozess des BAföG-Beantragens ist. Und haben gesagt, ja, okay, nee, das müsste man auch mal vereinfachen, digitalisieren, weil es damals noch keine digitale Lösung gab. Und dann haben wir halt einfach daran angefangen, mit diesen BAföG-Antrag zu vereinfachen. Und da war uns noch gar nicht so bekannt oder bewusst, wir machen jetzt Legal Tech oder BAföG ist ein Gesetz. Also wir wussten schon, BAföG ist ein Gesetz, aber wir wussten jetzt nicht, okay, wir digitalisieren da ein Gesetz, sondern wir haben halt nur diese Formblätter gesehen und haben gesagt, okay, wir machen diese Formblätter. Also haben wir gedacht, wir machen diese Formblätter einfacher. Dass der Alex dann Steuerrecht studiert hat und immer mehr in dieses in die Juristerei, sag ich mal, reingekommen ist, wurde uns dann auch immer mehr bewusst, okay, dass wir eigentlich ein Gesetz digitalisiert haben. Auch weil wir haben natürlich von Anfang an schon immer an dem Gesetz gearbeitet. Wie gesagt, wir haben aber einfach diese Transferleistung nicht geschafft. Okay, wir digitalisieren ja jetzt das Gesetz und nicht die Antragsformblätter. So, und nachdem wir dann, ich glaube, das war letztes Jahr, sind wir mit dem Head of Legal Tech von CMS, dem Freddy, in Kontakt gekommen. Den haben wir, weiß ich gar nicht mehr, auf irgendeiner Veranstaltung in Köln kennengelernt und haben dann dem so gesagt, was halt so ist, mit dem Plausch, und haben ihm gesagt, ja, hier, wir digitalisieren Anträge. Und dann meinte er, nee, ihr digitalisiert keine Anträge, ihr macht Legal Tech. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Dann hat er gesagt, Legal Tech und sogar noch ganz genauer Access to Justice. Und ja, so von dem Tag an eigentlich waren wir Legal Tech und Access to Justice und sind dann quasi auch ab in dem Moment so in diese Legal Tech-Szene, sag ich mal, reingerutscht. Einfach, weil wir davor das gar nicht so auf dem Schirm hatten. Ja.
Cool. Jetzt hat ja eure Plattform meinbafög.de schon praktisch über 130.000 Studenten und auch Schülern geholfen. Habt ihr da schon aktuelle Zahlen, was Coronagelder.de angeht? Wie viele Leute gibt es?
Also das ist jetzt seit 2 Wochen online. Wir haben da natürlich jetzt nicht irgendwie bezahlte Werbung oder so für geschaltet, sondern das ist alles nur durchs Teilen selber passiert und haben da jetzt knapp 10.000 Nutzern geholfen, Menschen, wie auch immer man die nennen möchte. Ja.
Cool.
Und davon haben vielleicht nochmal so ein bisschen andere Insights. Davon haben, also es macht natürlich nicht jeder den Anspruchstest, ne? Manche gucken sich die Seite auch einfach nur an. Und von diesen 10.000 Nutzern, ich sag's dir ganz genau, haben ganz genau 22% Anspruch auf eine Erstattung nach dem Gesetz. Okay. Und ziemlich genau, jetzt muss man auch wissen, wie viele keinen Anspruch haben, damit man das ins Verhältnis setzen kann. Keinen Anspruch haben. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Ich gucke nämlich gerade mal nach. Dann haben wir es hier ganz genau. Keinen Anspruch haben 15%. Das heißt, es haben wesentlich mehr Leute Anspruch als keinen Anspruch. Wobei es sich für die Leute, die keinen Anspruch haben, im Zweifel auch nochmal lohnen kann, einen Antrag zu stellen. Ne? Ja, genau.
Cool. Ja, ich denke, jetzt haben unsere Zuhörer auch einen ganz guten Überblick darüber gewonnen, was man über coronagelder.de genau machen kann. Wir verlinken natürlich nochmal die Seite in den Shownotes. Und ja, wünschen dir natürlich, dass viele Unternehmen deinen kostenlosen Service in Anspruch nehmen und du vielen Unternehmen zu den Erstattungen verhelfen kannst. Wenn jetzt jemand direkt mit dir Kontakt aufnehmen will, wie stellt er das am besten an?
Kann er mich einfach über LinkedIn anschreiben oder LinkedIn oder per E-Mail. An mein BAföG oder das Elterngeld.de.
Wunderbar. Ja, Pascal, dann vielen herzlichen Dank für die Einblicke hinter deinem Portal coronagelder.de und ja, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und ja, vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank, ja.